Die Zettel, die ihr auf euren Stühlen gefunden habt und die Stifte, die sind zum Gebrauch da. Ihr dürft gerne Notizen machen, während ich was sage. Ihr dürft da gerne Bilder malen, wenn euch das hilft, aufmerksam zu bleiben. Eine Bitte hätte ich, ihr braucht zum Ende der Predigt noch ein bisschen Platz auf dem Zettel, weil da sollt ihr was aufschreiben als kleine Aufgabe. Das heißt, alles vollkritzeln und noch ein bisschen Platz lassen. Ende letzten Jahres habe ich eine Predigt gehalten, wo dieses Bild ziemlich lang vorne stand. Das ist die Bedürfnispyramide nach Maslow, hat sich irgend so ein Forscher ausgedacht, als er sich Gedanken gemacht hat, was Menschen so antreibt und motiviert zum Leben und zum Handeln. Wir haben uns das angeschaut und gesehen, dass der Mensch viele Bedürfnisse hat. Viele unterschiedliche Bedürfnisse, ganz grundlegende, natürlich wie Essen und Trinken, um überhaupt am Leben zu bleiben. Aber eben auch andere wie der Wunsch und die Sehnsucht nach Anerkennung, einen Platz zu finden in Gemeinschaft, in der Familie, in der Gesellschaft. Und was mir wichtig war und was wir hoffentlich mitgenommen haben, war das, dass wir gesehen haben, wir haben Bedürfnisse. Und Bedürfnisse sind nicht eine Folge von dem, dass irgendwann der Mensch entschieden hat, ohne Gott zu leben und selber zu entscheiden, was gut und richtig für sein Leben ist, sondern Gott hat uns erschaffen in Bedürftigkeit. Das fängt schon damit an, dass er den Menschen Pflanzen gibt zur Nahrung. Das heißt, Adam und Eva mussten essen und hatten dieses ganz existenzielle Bedürfnis, Nahrung zu sich zu nehmen, weil sie sonst gestorben wären. Das war schon von Anfang an so. Gott hat sich das ausgedacht und so war seine sehr gute Schöpfung. Gott hat sich das auch ausgedacht, dass Adam Sehnsucht hatte nach einem Gegenüber. Wir lesen das im zweiten Kapitel im Mose, dass als Eva noch nicht da war, ihm was gefehlt hat. Ein Gegenüber, mit dem er reden konnte, auf einer Ebene unterwegs sein konnte. Und deswegen hat Gott die Eva ihm zur Seite gestellt, weil er dieses Bedürfnis hatte nach Liebe, nach Nähe, Zärtlichkeit, Anerkennung. Das heißt, so hat uns Gott geschaffen. Und das ist gut so. Diese Bedürftigkeit hat nicht erst angefangen, als alles durcheinander gekommen ist, sondern so war das Gott. So war das von Anfang an von Gott gedacht. Als die Menschen noch im Paradies gelebt haben, haben sie in einem Zustand gelebt, wo ihre Bedürfnisse alle gestillt waren. Das Bedürfnis, Gemeinschaft mit Gott zu haben, das Bedürfnis, gemeinsam zusammenzuleben mit einem anderen Partner. Ihr Essen, alle Früchte waren da, alle Bäume waren da. Und erst als der Mensch angefangen hat, eben selber zu entscheiden, was gut und böse ist, hat es angefangen und hat in einem Chaos geendet. Und seitdem erleben wir das, dass Bedürfnisse von uns nicht gestillt werden. Nicht alle Bedürfnisse von uns gestillt werden. Und wir haben auch gelernt, dass Gott nicht versprochen hat, solange wir hier noch auf dieser Erde leben, alle unsere Bedürfnisse zu stillen, sondern dass das dann sein wird, wenn er wiederkommt. Und wir wieder mit ihm Gemeinschaft haben von Angesicht zu Angesicht. Dann wird es sein, dass alle unsere Tränen abgetrocknet werden, dass es kein Leid und kein Schmerz mehr geben wird. Das ist die Aussicht, die er gibt. Was er verspricht, ist das, dass er sagt, er will uns Leben geben und er will uns Frieden schenken, hier auf der Erde. Und das ist das, was hier schon anfangen soll. Dieses tiefe Bedürfnis nach Sinn und nach der Erfahrung, Gott kennenzulernen. Er will uns diesen Frieden schenken. Heute soll es darum gehen, was denn diese Bedürfnisse, die wir ja alle mehr oder weniger haben und empfinden, was die mit uns machen. Und was wir tun, um diese Bedürfnisse zu stillen und wie wir reagieren, wenn verschiedene Bedürfnisse in unserem Leben nicht gestillt werden. Was für zum Beispiel welche Lebensstile wir entwickeln und was für Handlungsmuster wir entwickeln, wenn solche Bedürfnisse die uns wichtig sind, wenn die nicht gestillt werden. Und ich möchte gleich am Anfang einen Vers vorlesen aus dem Matthäus, der mir heute Morgen begegnet ist. Weil das Problem ja oft das ist, glaube ich zumindest, in unseren frommen Kreisen, vielleicht ist das ein Problem auch von den eher konservativen, frommen Kreisen, dass die Gefahr besteht, dass wir sagen, wir sollten uns eigentlich nicht so sehr um unsere Bedürfnisse kümmern und uns nicht so sehr auf uns schauen, was wir brauchen, sondern wir sollen doch auf Gott schauen. Irgendjemand hat es da vorher erwähnt, diesen Vers, wir sollen unsere Augen auf Gott richten, das ist das, was uns wichtig ist. Und es gibt in Matthäus dazu einen Vers, der, fürchte ich, manchmal missverstanden wird. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Matthäus 17, Vers 24, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ein ganz zentraler Vers, wenn es um Nachfolge und um Christsein heute geht. Und Jesus fordert uns auf, uns zu verleugnen. Und ich fürchte, wir verstehen darunter das, dass wir meinen, ich darf nicht mehr an mich selber denken und ich darf schon gar nicht mehr an das denken und mich darum kümmern, dass ich möglicherweise Bedürfnisse habe, die nicht gestillt werden. Und das verstehen wir dann darunter, dass wir uns verleugnen sollen. Und er spricht dann weiter im Vers 25 und das ist eigentlich genau das, um was es dann eigentlich geht. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir versuchen, selber unsere eigenen Bedürfnisse zu stillen und alles Mögliche unternehmen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, dann sagt Jesus, wird das passieren, dass du dein Leben verlieren wirst. Aber wenn du dein Leben aufgibst und das Jesus überlässt, dann wirst du das wahre Leben finden. Das heißt, es kommt nicht darauf an, dass wir unsere Bedürfnisse verleugnen und abschieben und verdrängen, unter den Teppich kehren und nicht beachten, sondern es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Und darum soll es heute ein Stück weit gehen. Und ich möchte euch damit reinnehmen, was das denn für uns heißen kann und bedeuten kann. Dass wir alle natürlich unsere bestimmte Bedürfnisse danach streben und handeln, die zu befriedigen, ist klar. Also ich sage mal, es gibt schon das Wort, wenn einer ein Bedürfnis hat, dann geht er aufs Klo. Also natürlich tue ich Dinge, um meine Bedürfnisse zu stillen. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich was. Wenn ich Durst habe, dann trinke ich was. Zumindest wenn es da ist. Und wenn nicht, dann gehe ich in den Laden und kaufe mir was normalerweise. Weil wir in der komfortablen Situation sind, dass wir uns das leisten können. Wenn wir finanzielle Unabhängigkeit wollen und Sicherheit haben wollen, dass wir den Monat über was zu essen haben, dann gehen wir eigentlich arbeiten. Das ist der normale Weg, um finanzielle Sicherheit für uns zu erhalten. Wenn ich Anerkennung suche und einen gewissen Status, vielleicht in einer Gruppe, in einem Verein vielleicht, dann trainiere ich hart, um in der ersten Mannschaft spielen zu können zum Beispiel und dort eine gewisse Position ausführen zu können. Also es ist ganz normal, dass wir handeln und tun, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Dass das natürlich nicht immer nur neutral oder positiv ist, ist klar, sondern es hat natürlich auch schlimme Auswüchse und katastrophale Folgen manchmal. Wir dürfen das gerne ausblenden, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Danke. Das erleben wir nicht nur hier. Was passiert, wenn Menschen ihren Bedürfnissen nachgehen und sie umsetzen wollen? Ich sage nur Stichwort Ukraine und Grönland. Dinge, wo einzelne Menschen oder Regierungen sich Sicherheit verschaffen wollen und anfangen zu handeln, um sich diese Sicherheit zu schaffen. Ob das sinnvoll ist und richtig ist, ist eine andere Frage. Aber natürlich nicht nur heute erleben wir dieses Handeln, sondern die Bibel ist voll von Menschen und Berichten, wie Menschen auch damals zu der Zeit versucht haben, ihre Bedürfnisse zu stillen. Hunger, was fällt euch zum Thema Hunger ein? Mir ist Jakob und Esau eingefallen. Esau kam von der Jagd, hatte tierisch Hunger, weil er den ganzen Tag nichts gegessen hatte und wollte was zum Abendessen. Und sein Bruder Jakob hat ihm was angeboten, dieses Linsengericht, und hat ihm dafür das Erstgeburtsrecht abgeluchst. Esau hatte so ein starkes Bedürfnis, dass er drauf gepfiffen hat, auf sein Erstgeburtsrecht, dass er als Erster und Älterer eigentlich alles übernehmen sollte. In diesem Jahr hatten wir schon eine Predigt von der Hanna. Erinnert ihr euch noch? Das war noch gar nicht lang her. Hanna, die Frau, die lange keine Kinder hatte und von der Nebenfrau ihres Mannes, also nicht nur schief angeguckt wurde, sondern die sich über sie eigentlich lächerlich gemacht hat und die sie missachtet hat und missbilligt hat. Und diese Frau hat da extrem drunter gelitten, die Hanna, dass sie keine eigenen Kinder hatte. Und als es wieder Zeit war, als sie in den Tempel gegangen sind, hat sie gebetet. Sie hat gebetet um einen Sohn. Und sie hat Gott versprochen, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann sollst du ihn haben und er soll dir dienen das ganze Leben lang. Und als ich die Predigt gehört habe, habe ich das so wahrgenommen, das ist ziemlich positiv dargestellt worden. Für mich war das ein bisschen ambivalent oder so zweischneidig. Ich glaube, diese Hanna hat einfach dafür gebetet, weil sie Anerkennung wollte. Ihr hat diese Anerkennung gefehlt, die damals üblich war und wo normal war, als Frau hast du dafür zu sorgen, dass die Familie da ist und dass Kinder da sind und dass du sie großziehst. Und diese Anerkennung hat ihr gefehlt und ich fürchte, dass Hanna ein gutes Stück aus diesem Grund einfach gebetet hat, weil ihr diese Anerkennung gefehlt hat. Beim David, als er auf dem Dach stand, nicht mit seinen Kriegern im Krieg war, sondern zu Hause war und sich's gut gehen hat lassen, als er auf dem Dach war und seine Nachbarin, die Bathseba, gesehen hat, da hatte er ein sexuelles Bedürfnis und Verlangen nach dieser Frau, weil sie so schön war. Und er hat dieses sexuelle Bedürfnis gestillt. Und die Folgen davon waren das, dass einer getötet werden musste, der Mann von der Bathseba. Also, es ist ganz normal, dass wir versuchen, unsere Bedürfnisse zu stillen und zu befriedigen. Aber manchmal endet es im Chaos und in der Katastrophe, weil andere darunter leiden müssen. Nicht nur das, was wir tun, um unsere Bedürfnisse zu stillen, sondern auch, wie wir darauf reagieren, wenn sie nicht gestillt werden, ist auch was, worüber wir uns Gedanken machen müssen. Und ich habe dazu was in dem Buch gefunden von dem Larry Crabb, das heißt Von innen nach außen. Echte und dauerhafte Veränderung ist möglich. Und ich möchte euch da ein kleines Stück vorlesen, was er von sich selber geschrieben hat. Da heißt's, er ist mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar auf dem Weg zur Lieblingspizzeria. An der nächsten Kreuzung mussten wir links abbiegen. Ich ordnete mich also auf der linken Spur ein, musste aber anhalten, weil die Ampel rot zeigte. Es wurde grün. Doch bevor ich dazu kam, loszufahren, belehrte mich meine Frau wohlmeinend: Jetzt links, Liebling. Diese harmlosen Worte genügten, um mich in Rage zu bringen. Ich warf meiner Frau einen unmissverständlichen Blick zu und fauchte: Das weiß ich selbst. Und trat aufs Gas. Am liebsten wäre ich, gerade zum Trotz, rechts abgebogen. Aber mein Appetit auf Pizza war doch stärker als meine Rachegelüste. Geht dann weiter. Dank meines unverminderten Orientierungsvermögens fanden wir dann auch die Straße, in der das Lokal liegt. Schon von Weitem war das hell erleuchtete Schild Pizzeria zu sehen. Ich machte bereits Anstalten, an den Straßenrand zu fahren, als meine Frau auf das Schild deutete und bemerkte: Hier ist es, Ich kochte. Warum? Dieser an sich harmlose Vorfall wirft eine ganze Menge, zum Teil unangenehmer Fragen auf. Und er beschreibt dann verschiedene Fragen, die er sich durch den Kopf gehen lässt. Und unter anderem schreibt er dann, wie soll sich ein Mann verhalten, wenn er auf seine Frau wütend ist? Mit ihr darüber sprechen? Sofort oder später? Sich fragen, ob er nicht zu empfindlich ist und dann das Ganze einfach vergessen? Sich daran erinnern, dass sie auch ihre guten Seiten hat und das einseitige Bild korrigieren? Der Ehrlichkeit halber die Wut herauslassen? Oder Buße tun und Gott bitten, ihr in Liebe begegnen zu können? Die meisten Versuche, die Ursachen einer solchen durchaus normalen Verstimmung zu ergründen, dringen nicht bis zum eigentlichen Problem vor. Ratschläge, darüber hinwegzusehen, nicht so empfindlich zu sein und das Ganze zu vergessen oder offen über diese Gefühle zu sprechen, um einander besser verstehen zu können, lassen eine zentrale Frage außer Acht. Welches tiefe Bedürfnis ist bei diesem Vorfall zu kurz gekommen? Interessant. Normalerweise denken wir müssen unser Verhalten verändern. Krebs sagt, wir sollten uns die Zeit nehmen, Fragen zu stellen und zu überlegen, was ist die Ursache eigentlich dafür? Und er führt es auf ein Bedürfnis zurück, das möglicherweise nicht gestillt ist. Er schreibt dann von sich selber, ein solcher Blick auf meine Bedürfnisse in der geschilderten Situation verrät mir, dass ich ernst genommen werden möchte. Ja, es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass ich mich zutiefst nach dieser Achtung sehne. Ich sehne mich danach, dass ein anderer etwas an mir schätzt, dass ich für jemanden wichtig bin. Viele bezeichnen dies als den Wunsch nach Anerkennung oder nach persönlicher Bedeutung. Und er sagt dann, diese Sehnsucht ist legitim und darf nicht mit dem Hinweis übergangen werden, dass ich meine Frau gut zu behandeln habe. Also natürlich muss ich in der Situation angemessen handeln und meinem Gegenüber entsprechend begegnen. Das ist gar nicht die Frage. Aber wer diese Sehnsucht nicht ernst nimmt, nimmt einen Teil meines Wesens nicht ernst, den Gott auch erschaffen hat. Ich finde es super interessant, so nachzudenken, in diese Richtung zu gehen. Zu überlegen, was treibt mich eigentlich und woher kommt es, dass ich so und so reagiere. Nicht nur zu überlegen, wie kann ich in Zukunft anders reagieren, sondern woher kommt es? Könnte das daran liegen, dass ein Bedürfnis verletzt worden ist oder nicht gestillt ist in mir? Und dieser Crab nennt zwei Arten von, ich sage jetzt mal, Verhaltensmustern oder von Lebensstilen, die sich entwickeln können. Als Reaktion darauf, dass eben manche Bedürfnisse in meinem Leben nicht gestillt werden oder früher nicht gestillt worden sind. Und das eine nennt er Selbstschutz und das andere nennt er eine fordernde Haltung zu haben, anderen gegenüber. Und ich möchte euch auch zu diesem Selbstschutz noch was vorlesen. Da beschreibt er eine Person. Ich lese euch das einfach mal vor. Vom Selbstschutz motivierte Umgangsformen sind nicht allein deshalb so schwer zu identifizieren, weil sie uns so natürlich erscheinen, sondern weil sie sich so leicht in ein konventionelles, frommes Gewand kleiden lassen. Was hat es damit auf sich? Nehmen wir zum Beispiel einen Pfarrer, den man allseits als demütigen, liebenswürdigen Menschen schätzt. Im Umgang mit anderen zeichnet er sich vor allem dadurch aus, dass er in seinem Gegenüber stets nur das Positive sieht. Dazu besitzt er noch die Gabe, zwischen unterschiedlichen Standpunkten zu vermitteln. Ein Talent, das ihm vor allem in den Gemeinderatssitzungen zugutekommt. Nie drängt er anderen seine Meinung auf. Selbst wenn er fest von ihrer Richtigkeit überzeugt ist, er lehnt sich lieber in seinem Stuhl zurück, lässt sich die vorgebrachten Argumente durch den Kopf gehen, macht ein paar Bemerkungen, die seinen Standpunkt untermauern und dann ruft er zur Abstimmung auf. Andere schildern ihn als einen weisen, geduldigen und zutiefst selbstlosen Menschen. Die meisten kämen nicht auf den Gedanken, einen Beziehungsstil zu hinterfragen, der so gut ankommt. Ja, es erschiene fast wie Verleumdung, wollte man einem solchen Menschen unterstellen, er versuche sich in Wirklichkeit nur selbst zu schützen. Interessant. Er sagt dann weiter, ich würde die Frau, die Kinder und den besten Freund dieses Pfarrers gerne fragen, ob sie nicht manchmal den Eindruck haben, dass er versucht, Konflikten aus dem Weg zu gehen, denen er sich besser stellen sollte. In bestimmten Situationen sind unangenehme Fragen und kompromisslose Standpunkte unumgänglich. Kann dieser Mann Fragen stellen? Also zum Beispiel innerhalb von der Familie dann, Junge, ich möchte wissen, wo du heute Nacht gesteckt hast. Wir hatten ausgemacht, dass du um 12 Uhr zu Hause bist. Oder kann er zum Beispiel auch mal hart sein? Liebling, ich weiß ja, dass du gerne neue Vorhänge hättest, aber bei unseren derzeitigen Finanzen ist das einfach nicht drin. Oder geht er allem aus dem Weg, was beim anderen Zorn, Wut oder Enttäuschung auslösen könnte, indem er ruhig und geduldig und schwach bleibt? Wenn er auch da sanft bleibt, wo ein gestandener Mann nicht mit sich diskutieren ließe, dann läge für mich die Vermutung nahe, dass sein nach außen so angenehmer Beziehungsstil seine Frau nicht nur frustriert, sondern zugleich auch ein ungesundes Bestreben ist, die Harmonie aufrechtzuerhalten. Kommt euch jemand aus eurem Bekanntenkreis in den Sinn? Oder aus eurem Gemeindeumfeld, der so tickt und den ihr seither so wahrgenommen habt? Können wir uns das wirklich trauen, zu überlegen, ist das wirklich selbstlose, reine Liebe, wie der mit anderen umgeht? Oder könnte das sein, dass der sich selbst davor beschützen will, in Konflikte zu geraten und womöglich Zorn beim anderen auszulösen? Er beschreibt dann, wie das zum Beispiel passieren kann, so ein Verhaltensmuster vom Selbstschutz. Also, dass er sich vorstellen kann, dass dieser Pfarrer, dieser Mann in einer Familie aufgewachsen ist, wo der Vater jähzornig war und immer wieder Wutausbrüche es gab zu Hause. Und dass diese Wutausbrüche diesen Mann, dieses Kind damals, so erschreckt haben und verstört haben und traumatisiert haben, dass er Situationen, wo es diese Wutausbrüche gegeben hat, gemieden hat und versucht hat zu vermeiden. Und dass er zum Beispiel dann über die Zeit gelernt hat, wenn ich meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse hinten anstelle und die nicht nenne, dann ist mein Vater weniger sauer. Und wenn ich mich der Meinung von den anderen anpasse in der Familie oder in der Gemeinde oder wie auch immer, dann regt sich mein Vater nicht so auf. Und weil er das gemerkt hat, hat sich das in seinem Leben eingeschliffen, dass er Stress und Konflikte vermeidet, um sich selber zu schützen. Zu schützen vor diesen traumatischen Erlebnissen, die er früher hatte in seiner Kindheit. Und das heißt, dass er eben nicht mehr nicht aus reiner Liebe handelt, sondern dass es ihm eigentlich gar nicht in seiner Nettigkeit und Freundlichkeit gar nicht um den anderen geht, sondern eigentlich um sich selber. Und Crabb nennt Selbstschutz Sünde, weil es keine echte Liebe ist. Er nennt noch eine andere Art von Lebensstil, diese fordernde Haltung, erwähnt er da noch, neben dem Selbstschutz, wo er sagt, wir erwarten von unserem Partner, dass er unsere Bedürfnisse erfüllt. Wir erwarten, dass an unsere Kinder die Früchte unserer christlichen Erziehung sichtbar werden. Wir erwarten von unserer Gemeinde, dass sie auf unsere Anliegen eingeht. Wir erwarten, dass langsamere Autos die Überholspur für uns freimachen. Wir erwarten, dass wir nie wieder so gekränkt werden, wie es früher geschehen ist. Wir erwarten, dass wir all die Freuden, die uns so lange versagt waren, endlich auch genießen dürfen. Wie absurd. Können Sie sich eine Armee vorstellen, in der junge Rekruten das Kommando haben? Oder eine Firma, in der die Bodenjungen den Ton angeben? Und trotzdem schreien wir Menschen unsere Forderungen in den Himmel. Unsere Forderungen in den Himmel. Solche Torheit ist die unausweichliche Folge des Entschlusses, die Verantwortung für unser Glück selbst in die Hand zu nehmen. Also sprich, selber dafür zu sorgen, dass meine Bedürfnisse gestillt werden. Wir haben, es ist heute schon oft angeklungen, vor uns in diesem Jahr ausführlich mit dem Kolosserbrief zu beschäftigen, uns damit auseinanderzusetzen, Abschnitte zu lesen und diese Themen, die dort vorkommen, zu behandeln. Und ein Thema, darüber hatten wir letzten Samstag in der Klausur auch gesprochen, ist Kolosser 3, in dem es um den alten und den neuen Menschen geht und wo wir aufgefordert werden, den alten auszuziehen, alte Verhaltensweisen zu lassen und neue Verhaltensweisen einzuüben. Markus, das, was du vorher gesagt hast über den Ephesbrief, entspricht dem praktisch. Da heißt es dann zum Beispiel deshalb, sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Oder vielleicht wenigstens mal vor ein paar Tage zu fasten. Diese Dinge. Und im Gegensatz dazu werden wir dann aufgefordert, Kolosser 3, Vers 12, richtig zu handeln. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das wird anstrengend werden. Weil das probieren wir ja schon lange in unserem Leben. Was ich nach dem Lesen von dem Buch gelernt habe und was mir aufgefallen ist, ich glaube, es wird noch anstrengender werden, als wir vielleicht am Anfang gedacht haben. Denn wir müssen uns womöglich überlegen, ob das halt ausreicht, nur unsere Handlungsweisen auszutauschen. Also das Schlechte zu lassen und das Gute zu tun. Wir werden uns wahrscheinlich fragen müssen, warum wir es nicht schaffen, diese geforderten Verhaltensweisen umzusetzen und einzuhalten. Und die Frage stellen, welche unerfüllten Bedürfnisse und Mechanismen spielen im Hintergrund, also in der Geschichte meines Lebens, eine Rolle? Lebe ich im Selbstschutz oder mit einer fordernden Haltung? Und dann werden wir womöglich erkennen, dass es eben nicht reicht, irgendwas Neues einzuüben, sondern dass wir in unserem Leben Veränderung brauchen. Dass sich unser Wesen verändern muss. Und dass wir das verändern lassen müssen. Von dem einen, der es kann. In Kolosser gibt es den Vers, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir sollen in diesem Christus verwurzelt sein. Und aller Voraussicht nach ist das der Ansatzpunkt, wie wir damit umgehen können. Sich uns an Jesus zu wenden, der unsere Bedürfnisse stillen möchte. Wir kommen jetzt zu den Zetteln. Vielleicht habt ihr noch ein bisschen Platz drauf. Und ich möchte euch jetzt gern einladen, eine Minute, dass wir uns Zeit nehmen. Und vielleicht sind euch ja während der Predigt schon Dinge in den Kopf gekommen und aufgefallen, Ich fände es gut, wenn ihr aufschreibt, was ihr für Bedürfnisse habt und was euch jetzt gerade fehlt. Die Zettel werden nicht eingesammelt, ihr dürft die für euch behalten. Aber ich fände es wichtig und richtig, wenn wir ehrlich zu uns werden. Und wenn es schon darum geht, unser Leben zu verleugnen und abzulegen und es Jesus zu übergeben, aber ganz am Anfang habe ich gesagt, das bedeutet nicht, dass wir unsere Bedürfnisse verleugnen und sagen, mir geht's doch gut. Sondern, dass wir ehrlich sind und sagen, das fehlt mir im Moment. Was es auch immer ist. Was es auch immer ist. Seid da ehrlich zu euch selber und schreibt es mal auf. Und danach werde ich noch ein Gebet sprechen. Ich möchte euch Verse aus dem 1. Petrusbrief vorlesen. Und da heißt, ihr sollt einander demütig dienen. Denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes. Dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Beugt euch demütig unter die Hand Gottes, überlasst alle eure Sorgen Gott. Denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Überlasst alle eure Sorgen Gott. Das, was ihr jetzt braucht und was ihr aufgeschrieben habt, das braucht ihr. Und geht damit zu Gott und sagt ihm das. Wie er das erfüllt und was er tut, ist sein Ding. Aber unser Weg ist es, das anzuerkennen, ehrlich zu uns zu sein und das zu Gott zu bringen. Jesus, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen. Und dass du ein offenes Ohr für uns hast. Ich danke dir, dass du weißt, was wir brauchen. Dass du uns kennst, weil du hast uns erschaffen. Und du siehst unsere Vergangenheit, all das, was da schiefgelaufen ist, wo Leute versagt haben an uns, wo sie schuldig geworden sind. Aber auch das, wo wir an anderen schuldig geworden sind. Wenn wir sie nicht geachtet haben und sie nicht anerkannt haben. Ich danke dir, dass du der Hirte bist, der auf uns achtet und uns versorgt. Ich danke dir, dass du unser Versorger bist. Dass du unsere Sorgen entgegennimmst und dass du dich kümmerst und dich sorgst um uns. Und ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst. Und dass du bereit bist, unser Wesen zu verändern. Langsam, nach und nach. Dass es ähnlicher wird, so wie du es bist. Schenke uns den Mut, ehrlich zu uns zu sein. Und lass uns das nicht vergessen, das zu dir zu bringen, was uns bewegt. Amen.